Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Angela Kraus nimmt in der literarischen Szene eine ganz besondere Stellung ein. Ein bisschen so wie ein Stern, der seine eigene Bahn zieht. Sie veröffentlicht seit 35 Jahren Texte, die einer so eigenen Form folgen, dass Kenner und Freunde ihres Werkes wahrscheinlich schon nach wenigen Sätzen den Text am Ton erkennen. Ihre Texte sind Prosatexte, aber sie haben einen Klang, einen Rhythmus und eine Dichte, dass man nur durch den Umbruch aus ihnen Gedichte machen könnte. Auch ihr neues Buch, Der Strom, hat diese Qualität. Herzlich willkommen, Angela Kraus.
Danke.
Ich muss Ihnen offen gestehen, liebe Frau Kraus, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitete, hatte ich so etwas wie einen Kritikerblock. Das ist so ein kleiner Verwandter des Schriftstellerblocks. Wenn man sich überlegt, wie kannst du eigentlich über einen Text reden mit einer Autorin, die ein so fein entwickeltes Sensorium dafür hat, was es heißt, die Welt mit Worten aufzuspießen. Und jetzt machst du dich irgendwie ran und versuchst, diesen Text ja nicht aufzuspießen, aber zumindest ins Gespräch zu bringen. Nehmen wir das als salvatorische Klausel für unser Gespräch.
Danke.
Ja, alles, was
Danke.
Wir sagen, ist sozusagen Anleihe, Fußnote zu einer dichteren Art und Weise, in der Sie es im Text ausgedrückt haben. Ja, nähern wir uns doch mal diesem Strom. Also was es nicht ist, es geht nicht um einen Fluss. Es geht um vielleicht etwas wie einen Bewusstseinsstrom, vielleicht so etwas wie Lebensintensität. Helfen Sie uns. Was hat für Sie dieses Metapherngeflecht, dieser Knoten am stärksten bedeutet?
Am stärksten eigentlich die Vorstellung von einer Art Transformationsstrom, ja? Ein Strom der Veränderung, das wird im Buch vielfach aufgerufen. Geradezu als Gebet, du musst dein Leben ändern, das Rilkesche. Sie lebt auf die Veränderung hin, aber das ist ja letztlich ein Zustand, den sollten wir gewissermaßen als Idealzustand ständig versuchen zu bewahren, uns in Veränderung zu sehen und darin auch wohlzufühlen, obwohl es manchmal nicht leicht ist.
Ist das ein angenehmer Zustand? Weil er ist ja nah am Schmerz, schreiben Sie.
Sie meinen jetzt...
Unter Strom zu stehen, sozusagen.
Ach so, das frage ich mich selbst oft. Es ist so eine schmerzvolle Lust. Man muss es tun oder ich muss es tun. Ich rede jetzt gleich mal von nicht nur von der Poetesse im Buch, sondern auch von mir als Dichterin. Man muss es tun. Ich muss mir die Welt über ihre Erscheinungen, Phänomene zusammenkomponieren, um sie zu verstehen. Und das kann durchaus auch manchmal quälerisch sein.
Es ist ja ein bisschen wie eine Überwältigung, ja, wie als wenn alle Sinneseindrücke an Intensität zulegen.
Ja.
Und ich weiß nicht. Wie im Schneetreiben man irgendwie steht oder so. Ja, so ungefähr habe ich es wahrgenommen. Ja. Und es ist trotzdem noch ein Zustand, der Handlung erlaubt. Also es ist nicht völlig passiv geworden sein.
Schwierig jetzt. Aber Herr Heimendahl, wir haben ja schon geahnt, dass das nicht so ganz leicht wird. Sie müssen sich vorstellen, dass ich, was ich da, die vielerlei Sprache, Töne, Signale, durch die ich mich angesprochen fühle und aus denen ich eine Figur machen möchte, was mir dann letztlich auch immer wieder gelingt, so nach ein, zwei Jahren, eine Figur, die eine Relevanz hat zu der Gesellschaft, in der wir leben, zu der Welt, die um uns ist. Und deshalb kann ich auch nicht so schnell wieder Bücher schreiben. Ich muss erst mal fühlen, was eigentlich um mich herum ist. Ne? Es geht eigentlich immer darum, was ist das um mich herum? Wer bin ich darin? und was sind die Menschen und die Erscheinungen um mich herum, wie sprechen die zu mir und was bedeutet das Ganze? Wo war ich jetzt, wo hatte ich jetzt begonnen? Also, so vollzieht sich das und wenn ich jetzt in der Lage sein soll, in zwei Sätzen das zu erklären, was ich da gemacht habe, dann würde ich das gewissermaßen verraten. Das ist auch so ein bisschen die Aufregung, unter der ich stehe bei dieser Messe. Ich freue mich, dass das Buch so eine große Resonanz hat, aber am Abend streichle ich das immer und sag, wir müssen da jetzt das durchstehen, entschuldige bitte. Wir wissen beide, dass wir uns nicht auf einen Satz reduzieren können, wie man nie. Das betrifft ja jeden Menschen. Eigentlich ist jedes Urteil über jeden und alles falsch. Deshalb gibt es die Kunst. Deshalb gibt es die Kunst. Weil es da gewissermaßen in so einer Schwebe gehalten wird und sich als Organismus, als künstlerische Figur bewegt. Also das lebt weiter. Deshalb kann man da unmöglich einen Satz rausziehen. Da tötet man das eigentlich. Man muss es am Leben erhalten, indem man es als Ganzes betrachtet. Dafür ist es ja auch da, als man als Ganzes liest und man ist dann unversehens eine Figur, die mit dort drin steckt. Das ist ja das Fantastische am Lesen. Es wird manchen vielleicht gar nicht so bewusst, dass der oder die liest, eigentlich eine Figur im Buch ist und eine maßgebliche, die ich nicht kenne als die Dichterin.
Etwas, das ja wahrscheinlich auch sonst möglich wäre, aber zumindest in diesem Strom, mit diesem Strom passiert, ist, dass die Grenzen zwischen Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft so ein bisschen verschwimmen. Es gerät alles in so einen Schwebezustand. Hat sich das für Sie aufgedrängt oder ist das etwas, was für Sie zentral verbunden ist mit dieser Form von Zustand in der Welt oder von Wahrnehmungshaltung der Welt gegenüber?
Also das drängt sich mir zunehmend auf und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, dass durch die zunehmende Geschwindigkeit von allem auch der ja unser Denken und unsere Gefühle nachkommen müssen, dieser Geschwindigkeit, dass dadurch eigentlich die Zeit sich in gewisser Weise auflöst. Und angeblich gibt es ja auch Zeit nicht, nur hier auf unserem Planeten in der Polarität gibt es Zeit und wir messen die ab. Oder Einstein hat gesagt, das ist eine Konstruktion, die Zeit. Und wenn wir dem Zustand nahe kommen, dass wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eigentlich in eins fließend wahrnehmen, ich glaube, dann sind wir schon ein Stück weiter im Begreifen dessen, wer wir sind, wo wir sind.
Wie viel bedeutet die Gegenwart, in der dieser Text entstanden ist, für den Text? Hätte der auch vor 5 Jahren so entstehen können? Wie verorten Sie das selbst?
Nein, das glaube ich nicht. Das merke ich meinen eigenen Texten an, dass die tatsächlich auf eine sehr subtile Art natürlich den Zustand der Gegenwart in der Gesellschaft aufnehmen. Nein, der war jetzt richtig.
Sie haben eine Reihe von Anspielungen auf den Umbruch vor 30 Jahren. Sie nennen ihn die große Lebensveränderung an einer Stelle und verbinden es damit, dass Sie damals die Erwartung gehabt hätten, es würde feinstofflicher zugehen in der Welt. Ist das eingetreten?
Nein. Also oberflächlich nein. Aber es gibt einen Unterstrom. Es gibt einen Unterstrom, das merke ich auch bei Lesungen. das ist interessant, dass die Welt oder unsere Gesellschaft, wie wir in den Zurichtungen, wie wir leben, eigentlich das Grobstoffliche zunimmt und wir auch immer mehr auf Schlagworte, Schlagsätze und so weiter und feste Bewertungen aus Orientierungssucht natürlich zurückgreifen, eben weil das alles so schnell geht und so differenziert geht. Aber darunter wächst natürlich umso mehr die Sehnsucht. Da ist doch noch etwas anderes, etwas, was ich jetzt mit diesen Worten nicht benennen kann, etwas, was mir im Fernsehen nicht gesagt wird, ne? Was unter dem allen liegt oder meinetwegen oben drüber und was mit mir zu tun hat, mit mir, wenn ich mal kurz ruhig bin. Und für nichts anderes ist Kunst überhaupt da, glaube ich, und Literatur erst recht. Im Grunde will ich... Ich will eigentlich die Worte überwinden. Wissen Sie, was ich meine? Also sie sind derartig festgelegt, weil wir sie ja im Alltag benutzen. Aber wir haben nichts anderes als... Und mit meinen Worten möchte ich eigentlich bewirken, dass sich darüber ein anderes Wahrnehmungsfeld in einem etabliert. Also das Gefühlsfeld, dann müssen die Worte leichter werden. Deshalb dauert das auch lange. Aber das auch, hat auch mit Strom zu tun. Ne?
Wenn wir uns jetzt einen idealen, feinfühligen, feinstofflichen Rezipienten vorstellen, der sich im Text aussetzt, Sie haben das eben angedeutet, da gibt es sozusagen so einen relativ grobkörnigen politischen Diskurs, der mit Schlagwörtern funktioniert, der sehr plakativ abläuft. Und da gibt es eine künstlerische Umgangsweise oder eine Art und Weise, als Künstlerwelt einzufangen, die einen Unterstrom aufnimmt. Was würde dieser ideale Leser diesem Unterstrom denn entnehmen können über die Zeit, in der wir leben? Sie haben gesagt, Beschleunigung?
Beschleunigung... Das ist etwas, wovon jeder mitgerissen wird. Und in dieser Beschleunigung sollten Signale aus dem eigenen Unterstrom kommen. Signale von Eigensinn. Eigensinn gegenüber dem, was mir angeboten wird, an das schöne Wort Formaten, in dem... Also sich nicht in diese Formate, seien es nur Fernsehformate oder was auch immer, nicht in diese Formate eingliedern lassen, sondern das eigene, einmalige und damit auch widerständige wahrnehmen und Eigensinn. Ja.
Verstehen spielt eine große Rolle in Ihren Texten. Sowohl die Schwierigkeit als auch die in gewisser Weise diese Unmöglichkeit, aber irgendwie gelingt es dann auch. Was muss passieren, damit das gelingt?
Damit das Verstehen gelingt.
Also sagen wir mal zunächst mal, damit jemand Welt versteht, etwas versteht, was er erlebt, was ihm vielleicht einen anderen Menschen, den er kennenlernt, damit er ihn versteht.
Passieren muss, dass ich, wir nehmen mal einen anderen Menschen, ja. Mir steht ein fremder Mensch gegenüber. Irgendwo in meinen Poetikvorlesungen hatte ich mal den Satz geschrieben, immer wenn mir ein lebendiger Mensch gegenübersteht, vergesse ich alles, was ich gelernt habe. Ich war selbst erschrocken, als ich den Satz dahin geschrieben hatte, denn es ist meine Wahrheit, meine naturgegebene Wahrheit. Und das muss sein. Und so müsste man auch der Welt vielen Phänomenen gegenübertreten. Es gewissermaßen mit dem Hintergrund der eigenen sinnlich konkreten Erfahrung anschauen. Nicht definieren lassen von irgendwo anders. das eigentlich. Und das, das heißt, dass man sehr, sehr wach sein muss und sich selbst vertrauen, indem man gewissermaßen als ich mit meiner Erfahrung auf die Welt schaut. Ich muss sagen, wenn ich zu viel gelesen, gehört habe, sprechen gehört habe oder um mich herum, dann gehe ich einfach raus und schaue mir mal, zum Beispiel auch politisch, schaue mir einfach mal die Situation an, die mir da immerzu interpretiert wird. Das ist es. Sie anschauen und den eigenen Gefühlen vertrauen und die dann verarbeiten. Ne? Nicht über die und die Demonstrationen reden, sondern dorthin gehen und einfach mal aufnehmen.
Es ist nicht so einfach zu sagen, was in diesem Buch passiert. Es ist ein Mensch, eine Erzählerin in diesem Buch, die durchaus lebt und was tut. Aber es ist jetzt nicht irgendwie eine geschlossene Geschichte oder ein klarer Handlungsbogen. Aber dieser Übergang von was wahrnehmen zu etwas tun, ist ja immer so ein Wechsel zwischen unterschiedlichen Seinszuständen oder unterschiedlichen Verhaltensmustern. Wie gelingt das? Wie kommt diejenige, die im Grunde da schwer überwältigt ist, wenn ich mal dieses Wort benutzen darf, wie kommt sie in die Handlung?
Meinen Sie mit Handlung das Gedicht, da es sich ja um eine Poetesse handelt?
Ja, also oder auch wohin geht, ja? Sie fängt dann an, durch die Stadt zu gehen.
Ja. Also ich bin, ich glaube, dass alles, man folgt einem unmittelbaren Impuls. Woher der kommt, aus dem Unterbewussten und welche Erfahrungen daran beteiligt sind, dass es jetzt dieser Impuls zur Handlung ist, das kann man überhaupt nicht zurückverfolgen. Aber diesen Impuls sollte man dann folgen. Eine Handlung ist keine Konstruktion. In einer Handlung liegt auch alles, was ich bin und was ich bisher gewesen bin und worauf es hinaus soll. Das muss nicht immer praktisch etwas sein, was ich mir zielgerichtet vornehme, sondern etwas, was ich in mir ergibt, dem sollte man auch trauen. Sie sehen, ich plädiere nicht unbedingt, steht ja auch im Buch, für das endlose Durchdenken, sondern irgendwann muss dann Gefühl, Gedanke, Erfahrung in eins fließen und dann kommt die Handlung. Jenseits der Theorie.
Eine wunderbare Szene in dem Buch ist, dass es an der Tür klingelt und der Hermesbote kommt.
Ja.
Natürlich nicht nur ein Paketbote, sondern er ist ein bisschen auch der Götterbote.
Ja.
Ja, und was bringt er? Wie erzählen Sie das?
Wie ich im Buch erzähle oder soll ich ihn jetzt? Sie verführen mich immer zu irgendwelchen Interpretationen,
ja, natürlich.
Die ich überhaupt gar nicht geben kann. Die ich gar nicht geben kann. Der Hermesbote, sie hat ja den Eindruck, der schleppt etwas ganz Schweres hoch, so ein 5-Kilo-Paket. Und das ganze Kapitel ist unterströmt von der Erwartung, die sich auf diesen Boten richtet. Das Buch hätte übrigens auch die Erwartung heißen können. Am Ende steht der Hermesbote da und gibt ihr etwas in die Hand, was nichts wiegt und so groß ist wie eine Nuss. Was könnte das sein? Die Zukunft? Das Leben? Die Erwartung selbst? Es schließt sich ein ganz kurzes Kapitel an über die Erwartung. Es sollte nie aufgelöst werden. Das Paket sollte immer verschlossen bleiben. Haben Sie immer ein unausgepacktes Paket auf dem Schrank? Das zieht sich durch verschiedene Bücher, der nicht gelesene Brief, das unausgepackte Paket. Sowas muss man haben, das muss einen im Leben begleiten. Man darf nicht auf alle Fragen eine Antwort geben. Man muss die Erwartung ist alles. Unter dem Ganzen liegt natürlich auch ein biblisches Motiv. Da kommt der Engel der Verkündigung.
Was haben Sie so auf dem Schrank? Ja.
Ja. Ich was Unausgepacktes. Ja.
Wenn man sich jetzt diese grundsätzliche Situation der Ich-Erzählerin vorstellt, dann könnte man glauben, dass sie überfordert, angespannt, deprimiert sei. Aber immer wenn dann so etwas wie mit diesem Hermesboten geschieht, ja, dass sozusagen etwas auf eine Pointe hinausläuft, es ist dann nicht so, dass sie dieses Paket auspackt und etwas findet, was ihr den Sinn des Seins erschließt, aber sie gerät immer in einen glücklicheren Zustand, als sie es vorher war. Sodass ich das Gefühl hatte, das ist doch irgendwie eine sehr optimistische Grundhaltung dem Leben gegenüber. Irgendwie gelingt immer was. Nicht so wie erwartet. Auch jetzt nicht völlig das Gegenteil, aber es geht auf eine beglückende Weise weiter.
Ja.
Sehen Sie das so? Ja, ich meine, das Glück spielt gar keine so kleine Rolle in Ihrem Buch.
Wissen Sie, das Buch, ich meine, das ist schon lange bekannt. Das Buch ist man selbst, ja, egal wovon es handelt. Und in diesem Sinne bin ich das auch. Ich quäle mich schon um sowas oder ringe damit. Hier wird ja auch eigentlich ein Ringen beschrieben. Das Ringen um Erkenntnis, das Ringen um das Ideal, alles das. Das Ringen darum, das Leben wirklich zu verstehen oder das Leben geglückt zu leben. Das sind alles Ringkämpfe von positiver Art eigentlich. Aber dafür muss man ja Kraft haben. So eine Art Glückskraft, oder? Denke ich.
Ich finde es überzeugend. Ja. Angela Kraus, jetzt sind wir so lange um diesen Text herumgeschlichen, auf wie ich finde relativ erhellende Weise. Gleichwohl, wollen Sie uns einfach ein kurzes Gedicht lesen? Ich habe es gesagt, da wo Prosa ist, ist es fast schon Gedicht. Am Ende ist es Gedicht, zumindest was die Art und Weise, wie es gesetzt ist, anbelangt. Lesen Sie uns die Vorfreude?
Ja. Im Buch ist die Rede von sieben Sachen, die man bei Flucht oder Gefahr immer bei sich hätte, die man retten würde. Was ist da wertvoll? Was würde diese Poetesse, ich kann hier sagen, in diesem Moment kann ich sagen, was würde ich retten? Das ist unter anderem, das ist die sechste sieben Sache, die Vorfreude. Die Vorfreude zieht sich auch durch alle meine Bücher, durchaus auch als Begriff. Sie wurde mir in die Wiege gelegt, ohne Begründung. Nun muss ich sie rechtfertigen. Die Welt macht gerade nicht den Eindruck, das könnte gelingen. Immerhin, wir haben uns verlässliche Sommer gewünscht und nun sind sie da. Vielleicht sollte ich mich schämen, wegen der Vorfreude. Du solltest dich schämen. Es schämen sich immer die Wehrlosen. Ich bin nicht wehrlos. Ich habe nichts vorzuweisen. Keine Waffe, kein Schild, ein paar Argumente, ja, die überhört würden, weggewischt wie Krümel vom Tisch. Liebe, ja. Doch Liebe leistet keinen Widerstand. Sie würde mich einfach sterben lassen. Sie kennt schließlich keinen Tod. Die Vorfreude würde mich niemals sterben lassen. Oder ist jemals ein Mensch im Zustand höchster Erwartung gestorben? Wenn nein, so werde ich ewig leben. Wenn ja, so werde ich schamlos sterben.
Es geht ja um nicht weniger als das Leben. Vielen, vielen Dank. Der Strom, das neue Buch von Angela Kraus. Eine Sache wollte ich Sie noch fragen. Sie leben seit 40 Jahren in Leipzig. Mhm. Spielt das eine Rolle für Ihr Schreiben?
Es spielt nur insofern eine Rolle, da es praktisch ein fixer Platz ist, um den herum sich Veränderungen beobachten lässt. Ja, also wenn ich durch die Welt ziehe, nehme ich Veränderungen viel, viel weniger wahr, als wenn ich an einem Platz bin, den ich kenne und betrachte Veränderungen in ihren feinsten Aspekten. Dafür spielt es eine große Rolle. Und da, so sind auch die Wiederholungsmotive in den Büchern zu verstehen, die Tiere im Zoo und so weiter.
Eine Einladung, den festen Platz einzunehmen. Der Strom, das neue Buch von Angela Kraus, bei Suhrkamp erschienen. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
Danke.
Frau Kraus, nehmen Sie noch einen Moment bei mir Platz. Ich möchte noch kurz dem Publikum verraten, wie es hier weitergeht. Hier auf dem blauen Sofa bei Deutschlandfunk Kultur, im Internet unter das blaue Sofa zdf.de und dreisat.de geht es gleich weiter mit Thomas Karlauf im Gespräch mit Cecil Schortmann. Viel Vergnügen.